Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
Hey, wir steigen weiter rein in die Nehemia-Serie und ich freue mich. Spannendes Thema heute und ich möchte gleich mit einer Frage starten. Hast du in deinem Leben schon mal Ungerechtigkeit erlebt, dass man dich selber nicht wirklich gerecht behandelt hat? Ich war als Kind schon von der ersten Klasse bis zur achten, war ich immer die Größte. Und nicht nur bei den Mädels, sondern auch bei den Jungs. Ich war einfach schon ziemlich schnell recht groß geworden. Grundsätzlich ja kein Problem, nur Kinder sind fies, oder? Kennen wir, die sind ehrlich, die sagen das dann auch mal, hey, die haben, was ich für Sprüche gehört habe. Ich habe einfach schon recht früh gelernt, über den Dingen zu stehen, wortwörtlich, oder? Aber ich habe wirklich, es war nicht schlimm, so wirklich krass, aber es hat immer so Sticheleien gegeben, oder? Die Große und bla 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 und also wirklich viel. Und ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt. Ich dachte mir, boah, ernsthaft, ich kann ja nicht mal was dafür und werde einfach ungerecht behandelt. Und das ist nur ein kleines Beispiel, wo Ungerechtigkeit passiert im Alltag. Aber da gibt es noch viel mehr und ich glaube, jeder von uns könnte da Sachen aufzählen. Und heute schauen wir uns rein, was Nehemia gemacht hat, wie er gehandelt hat, was er getan hat. Und um euch kurz den Kontext zu geben, Nehemia war zu einer Zeit, als Jahre davor hat man die Juden nach Babylon verschleppt. Und man hat die Könige, die Soldaten, die gebildeten Leute hat man alle verschleppt nach Babylon und sie haben alles verloren. Oder sie mussten alles hinter sich lassen, haben alles verloren, hatten wirklich eine schwere Zeit. Es blieben auch teilweise Leute zurück in Jerusalem und Umgebung, aber das waren die armen Leute, die davor schon nicht viel hatten und als dann alle weg waren und als dann der Schutz und alles weg war, dann hatten sie noch weniger und mussten wirklich ums Überleben kämpfen. Und irgendwann dann konnten die Juden wieder zurückkehren nach Jerusalem, haben auch einiges wieder aufgebaut. Aber es war noch nicht wirklich alles gut und Nehemia war noch in Babylon und hat von der Not erfahren, hat gehört, was alles passiert und hat Gott gefragt im Gebet und gefastet, so was ist sein Part, was ist seine Calling? Und er hat aufs Herz bekommen, die Mauer wieder aufzubauen. Ist dann dahin gegangen, wusste nicht, was ihn erwartet. Ist nach Jerusalem gegangen, hat die Mauer gebaut, hat wirklich auch Hoffnung gebaut. Und das Krasse, was wir heute anschauen, er hatte dieses riesen Calling, diese riesen Mauer aufzubauen. Und trotzdem hat er auch die Not der Einzelnen gesehen, hat auch das Kleine gesehen, dort, wo es im Kleinen nicht funktioniert. Und hat nicht nur gesagt, okay, ich bin für die Mauer zuständig, sondern er hat hingeschaut und gesehen, was nicht so gut läuft. Und weil er hätte dann, oder? Nehemia, stellen wir uns vor, ist so mitten im Aufbau der Mauer, oder? Und er sieht so, was er alles machen muss, sieht, was er für Werkzeuge hat, sieht, was er für Menschen hat und denkt sich vielleicht am Morgen schon so, okay, die Leute sind da dran, an dem Stadtteil, die anderen Leute sind da dran, die brauchen noch einige mehr Menschen. Er hätte genug zu tun gehabt und doch hat er hingeschaut und hat nicht zu Gott gesagt, boah, Gott, ich habe schon genug mit der Mauer zu tun. Was soll ich mich jetzt noch um die einzelnen Menschen kümmern? Weil die sind wirklich zu ihm gekommen und haben gesagt, wir hatten jetzt schon so viele schwere Jahre und jetzt werden wir von unseren eigenen Leuten, also die Juden, wurden von den Juden ausgebeutet, weil sie hatten eben nicht viel Hunger und dann haben sie wirklich ihr Hab und Gut verkauft an die eigenen Juden, damit sie überhaupt irgendwas zu essen bekommen. Sie haben Schulden gemacht, damit sie die Steuern für den König zahlen konnten. Es ist so weit gegangen, dass sie ihre eigenen Kinder in die Sklaverei verkauft haben, damit sie was zu essen bekommen. Also die Not war riesig. Und sie sind zu Nehemia gekommen und haben gesagt, wir gehören doch zum selben Volk wie die anderen Juden. Unsere Kinder sind nicht weniger wert als ihre. Und doch müssen wir ihnen unsere Söhne und Töchter als Sklaven verkaufen. Einige unserer Töchter sind schon in ihrer Gewalt. Wir sind machtlos, denn unsere Felder und Weinberge gehören ja ihnen. Und was hat Nehemia gemacht? Er hat's gesehen. Er hat gesehen, was da passiert. Die Not, er hat's gesehen. Und hat hingeschaut und nicht weggeschaut. Und an der Stelle einfach ein kurzer Fakt. Gott sieht auch dich. Er sieht es auch, wo du in Not bist, wo du ungerecht behandelt wirst, wo dir etwas fehlt. Er sieht dich. Und das möchte ich dir wirklich zusprechen, dass du diese Wahrheit wirklich annehmen kannst für dein eigenes Leben. Und die Frage ist jetzt aber mehr, oder die umgekehrte Frage ist, wo sind wir blind geworden für Ungerechtigkeit in unserem Umfeld? Ich kenne es von mir selber. Ich spaziere durchs Leben und sehe gar nicht mehr alles. Ich laufe so vor mich hin mit so einem Tunnelblick und sehe gar nicht immer, was links und rechts passiert. Und ich habe euch einfach mal kurz 3 Beispiele mitgebracht, was ich persönlich auch oft übersehe. Kannst das Video laufen lassen.
Ich habe meinem Chef gesagt, dass mir alles zu viel wird. Ja, er hat nur gelacht.
Ich bin obdachlos. Ich habe einen Namen, aber keiner kennt ihn.
Ich bin depressiv. Sie nennen mich faul.
Das sind wirklich nur 3 Beispiele, 3 kleine Sachen, die passieren, wo wir übersehen, aber es gibt noch viel mehr an Ungerechtigkeit, viel mehr Sachen, die nicht wirklich richtig laufen. Und wisst ihr, wir haben da so einen Gegenspieler und der Feind, also der Teufel, der will auch gar nicht, dass wir das sehen. Der kommt nicht immer so krass, und man sieht, was er macht, sondern manchmal kommt er so im Kleinen, im Verborgenen und lenkt uns einfach ab, dass wir gar nicht überhaupt sehen, was überhaupt in dieser Welt passiert. Er will uns einfach nur ablenken. Und wir können in dem Punkt wirklich viel von Nehemia lernen, weil Nehemia hat's gesehen. Und was er dann gemacht hat, er wurde zornig. Er hat es so richtig an sein Herz rangelassen. Nehemia 5,6 steht, als ich ihre Klagen hörte und von dem Unrecht erfuhr, wurde ich sehr zornig. Er hat es wirklich an sein Herz gelassen. Er hat es gespürt, er hat gesehen und einfach gemerkt, boah, okay, das schmerzt ihn, da wird er zornig. Und er ist dann aber nicht in diesem Zorn zu den Leuten gegangen und hat gesagt, hey, was macht ihr da? Sondern es steht in der Bibel, dass er wirklich nochmal gut überlegt hat und dann zu den Leuten gegangen ist. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir es uns unser Herz lassen, weil erst dann können wir wirklich aus der Liebe heraus handeln. Und mir ist da der Bibelvers 1. Johannes 4,7 eingefallen. Meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Und ich liebe den Vers, nicht nur, weil er bei unserer Hochzeit als Trauvers gedient hat, weil ich glaube, es ist wichtig in der Ehe, sondern auch, weil es zwischenmenschlich einfach wichtig ist, dass wir auch den Blick haben, wir müssen nicht selber die Liebe immer in uns hervorbringen und sagen, boah, ich brauche so viel Liebe um für all die Menschen herum, oder für all die Not und so weiter, so viel Liebe habe ich nicht. Aber wir sehen in dem Bibelvers, Gott schenkt uns die Liebe. Wir müssen einfach Gott kennen und er schenkt uns die Liebe. Und dieser Blickwinkel hilft mir im Alltag, dass die Liebe von Gott kommt und er uns erfüllt mit der. Es geht noch weiter, im 1. Johannes 4, im Vers 20 steht, sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Das ist ein herausfordernder Vers. Also da stolper ich immer wieder mal drüber und denke mir, boah Gott, was hast du dir dabei gedacht? Wie soll ich das machen, oder? Okay, meine Freunde lieben, easy, kann ich noch. Aber meine Feinde lieben, jeden Einzelnen, schwierig. Und doch glaube ich, dass die Art und Weise, wie wir mit unserem Nächsten umgehen, lässt Rückschlüsse auf uns, also auf deine und meine Liebe Gott gegenüber. Und Gott möchte, dass wir, wie in dem Bibelvers steht, dass wir auch als Christen wirklich so handeln, dass wir als Kirche gegenseitig uns lieben, mit Wertschätzung einander einfach begegnen. Und er wünscht sich das so sehr, und doch ist es nicht immer so einfach. Und es fordert uns heraus, nicht einfach sitzen zu bleiben und bei allem zuzuschauen, sondern wirklich aufzustehen in das, was Jesus auch möchte, wohin er uns auch ruft. Und es ist so, die Realität, in der wir leben, ist, dass das, was wir jetzt auf der Welt machen, das hat auch Auswirkungen auf die Zukunft. Weil irgendwann stehen wir vor Gottes Thron. Irgendwann stehen wir davor, und Gott, ich hoffe, dass wir dann zu denen gehören. Und das hoffe ich zutiefst, dass jeder Einzelne hier drin, jeder Einzelne, wo zuschaut, zu denen gehört, zu denen Gott sagt, kommt, Matthäus 25 steht, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und die Leute fragen dann danach, wann haben wir das gemacht? Wo warst du, Gott? Wir haben dich ja gar nichts gesehen. Wir haben dir doch gar nichts zu essen gegeben. Das waren doch gar nicht wir. Und Gott sagt dann nur, und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und so spannend, weil der Vers ist heute auch in der YouVersion Bible App, ist es der Tagesvers. Und das glaube ich zutiefst, dass wir Gott nicht nur dienen können, wenn wir ihn anbeten und worshipen, sondern wir dienen auch Gott, wenn wir unsere Nächsten sehnen und ihnen dienen und ihnen helfen und für sie da sind und ihnen ein Wort schenken, eine Ermutigung, wenn wir ihnen ein Ohr schenken, wenn wir zuhören, dann dienen wir auch Gott damit. Und wisst ihr, wie Nehemia das gemacht hat? Er hat wirklich mutige Schritte getan. Wir lesen in Nehemia 5, 7 bis 9, er hat genau das gemacht. Ich dachte über alles gründlich nach. Dann stellte ich die führenden Männer zur Rede. Eure eigenen Landsleute beutet ihr skrupellos aus. Ich berief eine Volksversammlung ein und redete ihnen ins Gewissen. Menschen aus unserem Volk sind von fremden Völkern zu Sklaven gemacht worden. Wir haben von ihnen so viele wie möglich freigekauft. Und jetzt habt ihr eure eigenen Landsleute zu Sklaven gemacht? Sollen wir sie nun etwa von euch zurückkaufen? Darauf wussten sie keine Antwort und schwiegen. Ich fuhr fort, ihr begeht ein großes Unrecht. Warum gehorcht ihr Gott nicht und tut, was recht ist? Ihr macht uns zum Gespött unserer Feinde. Und Nehemia riskiert damit seinen Einfluss, weil er war schon Statthalter und die Leute haben schon gemacht, was er sagt, aber eben die Leute, die er direkt angeleitet hat, er fordert sie wirklich auf und sagt, hey, ihr macht einen Blödsinn. Was tut ihr eigentlich? Wie behandelt ihr eure eigenen Leute? Und er spiegelt wirklich, was sie tun und riskiert damit seinen Einfluss. Aber er hat's gesehen, er hat's an sein Herz gelassen und er hat nun die Leute aufgefordert, dass sie etwas verändern, dass sie es changen, dass sie was machen. Und er ist wirklich in Aktion getreten und ist auch selber mit sehr gutem Vorbild vorangegangen, und das schauen wir später noch an. Und das Spannende ist, oder? Er sagt das zu den Leuten, und die Reaktion von den Leuten ist, dass, und das wünsche ich mir grundsätzlich in unserem Leben oft, dass wir das so machen, wenn jemand konfrontiert wird mit etwas, dass wir diese Reich Gottes-Mentalität wirklich an den Tag legen, weil sie sagen, sie tun das, also dass sie es wirklich umsetzt werden, dass sie die Sklaven wieder freigeben werden. Sie sagen in Nehemia 5, 12 bis 13, sie antworteten, gut, wir wollen tun, was du sagst. Und ein bisschen weiter, sie lobten den Herrn und erfüllten ihr Versprechen. Und das ist krass, oder? Sie machten das einfach wirklich, was er von ihnen verlangt hat. Und das ist nicht immer so einfach, wenn man mit irgendwas konfrontiert wird, das dann auch wirklich umzusetzen. Und eben Nehemia, wie ich schon gesagt hatte, ging mit gutem Beispiel voran. Und ich glaube, dann ist es auch einfacher, sowas wirklich entgegenzunehmen. Ein Feedback, so etwas, was man falsch macht, wenn jemand, der was sagt, wirklich mit gutem Beispiel vorangeht. Weil Nehemia selber war 12 Jahre lang Statthalter von Juda und seine Vorgänger hatten als Statthalter immer noch zusätzlich zu dem normalen Gehalt ziemlich viel verlangt von den Leuten. Sie haben ziemlich viel Geld verlangt. So, ich habe so circa umgerechnet so 350 Euro am Tag, das sind so 120.000 Euro im Jahr, haben sie einfach zusätzlich verlangt. Und Nehemia hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Er und seine Verwandten haben das nicht eingefordert, das zusätzliche Geld, und haben nur das normale Geld, also den normalen Gehalt verlangt. Und ich stelle mir das schon krass vor, da halt 120.000 Euro im Jahr haben oder nicht. Schon ein Unterschied, oder? Und Verzicht ist, glaube ich, einer der edelsten Arten von Großzügigkeit, die wir leben können. Weil Großzügigkeit bedeutet auch, über den eigenen Vorteil hinauszugehen, um anderen zu dienen. Und das war wirklich ein zentraler Aspekt von Nehemias Führung. Weil weiter lesen wir auch noch in Nehemia 5, 17. An meinem Tisch waren regelmäßig 150 führende Juden zu Gast, dazu alle, die aus den umliegenden Völkern zu uns gestoßen waren. 150 Leute, waren schon mal 150 Leute an deinem Tisch und haben gegessen? Also ich glaube, wenn ich das auf Lieferando eingebe, dann wird mein Handy streiken und sagen, nein, das geht nicht. Und er hat das tagtäglich gemacht und da steht auch da, wie viel Kühe, also Rinder sie geschlachtet haben, um das Essen zu machen, wie viel Schafe und so weiter, wie viel Wein er zur Verfügung gestellt hat. Und das waren dann circa 3.000 bis 4.000 Euro, die am Tag ausgegeben hat, um die 150 Leute durchzufüttern. Also schon ziemlich viel. Und hat es einfach gemacht. Es hat ihn niemand darum gebeten, es hat niemand gesagt, bitte mach das, sondern er hat einfach von sich aus gesagt, okay, das will ich tun. Damit will ich die Leute beschenken. Und das Krasse ist, aus welchem Grund er es gemacht hat. Und ich glaube, da kann jeder von uns was lernen, weil er hat Nehemia 5,15b steht, denn ich hatte Ehrfurcht vor Gott. In einer anderen Übersetzung, um der Furcht Gottes willen. Er hat es nicht aus der Motivation heraus gemacht, dass da eine Not war oder dass er Barmherzigkeit leben wollte oder was auch immer, sondern er hat es gemacht, weil er vor Gott einfach eine Ehrfurcht hatte, gesagt hat, okay, Gott, was willst du von mir? Nicht, was brauchen die Leute, sondern was willst du von mir? Und wenn wir aus dem heraus handeln, das stelle ich mir einfach so krass vor und ich rede das selber am meisten, glaube ich, zu mir. Einfach aus dieser Gottesfurcht heraus zu handeln, nicht weil man es erwartet und weil es dran ist, sondern weil Gott es möchte. Und wisst ihr, Jesus hat auch auf ein Recht verzichtet. Er war auch sehr großzügig. Jesus ist für dich und für mich ans Kreuz gegangen. Er hat unsere Schuld mit ans Kreuz genagelt. Er wurde geschlagen, er wurde misshandelt und war so edel und hat einfach diesen Tod auf sich genommen, damit wir frei sein können. Damit wir frei sein können. Und das Geschenk möchte ich dir zusprechen. Du kannst es annehmen, wenn du es noch nie angenommen hast. Sprich ein Gebet, sag Jesus, ich bin da, komm in mein Herz und er kommt. Und ich bin immer ermutigt, wenn ich dann so lese, okay, in der Bibel stehen viele Leute, die so Sachen gemacht haben und soziale Not gesehen haben. Aber es gibt auch in der Geschichte gibt es noch so viele andere Leute. Und eine davon war die Amy McPherson. Sie hat so krass den Glauben gelebt. Sie war eine Evangelistin in den 1920er und 30er Jahren in Amerika und hat einfach das Evangelium gepreacht. Sie war bekannt dafür, dass sie es auch mit Theater einfach spielerisch dargestellt hat. In der damaligen Zeit war es noch nicht so üblich, dass Frauen gepreacht haben. Und sie hat eine Kirchenbewegung ins Leben gerufen, die mittlerweile über 8 Millionen Leute hat in über 150 Ländern. Und das krass ist, oder sie hat ja krasses Calling für Evangelisation und für Verkündung, oder? Aber sie hat trotzdem auch die Not gesehen. In den 1930er Jahren war die große Depression in Amerika und das stürzte Millionen von Menschen in wirklich Hunger und Armut. Und sie hat da nicht nur gepredigt, sondern sie hat gehandelt. Sie lebte wirklich nach dem Prinzip, hey, das Evangelium muss Hände und Füße bekommen. Und während viele Kirchen sich zurückgezogen haben, öffnete sie die Türen und von ihrer Kirche und sie hat Tausende, tonnenweise Lebensmittel verteilt, sie hat medizinische Hilfe einfach großzügig verschenkt und das unabhängig von Hautfarbe, unabhängig von Herkunft oder auch unabhängig von Glaube. Das ist schon krass zu der damaligen Zeit, sie hat wirklich so an ihrem Ort so ein bisschen den Himmel spürbar gemacht und hat es einfach getan, unabhängig. Sie hat nicht wirklich dann noch geschaut, wer braucht es jetzt wirklich oder hat es nötiger oder der eine oder der andere, sondern sie hat es einfach gegeben und hat selber gesagt, wahres Christentum ist nicht allein gut sein, sondern auch Gutes tun. Und das hat sie wortwörtlich gelebt mit all dem, was sie gemacht hat. Und das, mich motiviert das so. Mich motiviert das wirklich. Und ich bin dann in den Vorbereitungen ein bisschen hingesetzt und habe einfach so überlegt, okay, was machen wir als Kirche? Was machen wir als ICF, um wirklich auch der Not zu begegnen? Und ich war dann so dankbar, ganz ehrlich. Ich dachte mir so, okay, was soll ich zu dem Punkt sagen? Und habe dann eben überlegt und mein Herz war so mit Dankbarkeit erfüllt, weil ich gemerkt habe, doch, wir machen einen Unterschied. In vielen kleinen und großen Bereichen machen wir also auch als ICF einen Unterschied. Wir haben zum Beispiel arbeiten wir mit Neustart zusammen, also Menschen, die Sozialstunden leisten müssen, weil sie irgendeine Straftat begangen haben. Die kommen zu uns, können hier ihre Stunden ableisten und müssen dafür nicht irgendwas anderes machen. Und wir bieten ihnen einfach einen Platz. Und das ist was Kleines, aber für den Mensch, für den Einzelnen kann das einen großen Unterschied machen. Wir haben einen One Love Fonds, wo wir jeden Monat 5% der gesamten Einnahmen, die wir haben, also auch die Spenden, wo du gibst, 5% gehen in unseren One Love Fonds. Und damit können wir finanziell einfach einen Unterschied machen. Und ich habe mal unsere Buchhalterin Kerstin gefragt, was wir so gemacht haben im letzten Jahr. Und die Liste war ewig. Also ich war wirklich erstaunt, wie wir haben einerseits Menschen ermöglicht, dass sie hier Weihnachten feiern können und auch ein Geschenk bekommen. Wir haben Seelsorgeeinrichtungen unterstützt. Wir haben vielen Leuten ermöglicht, dass sie eine Therapie machen können. Also nicht nur ein oder zwei, sondern da waren, ich weiß die Zahl gar nicht mehr. Wir haben andere Kirchen supportet, damit sie wiederum einen Unterschied machen können. Wir haben jungen Leuten ermöglicht, dass sie auf die Jesus First Konferenz gehen und da einfach aufgefüllt werden. Wir haben Leuten Weiterbildung ermöglicht, damit sie wiederum auch einen Unterschied machen können. Und das alles aus dem One Love Four. Und es kommen auch oft Leute immer wieder mal mit Nöten und Problemen, die sie in ihrem Leben haben. Und wir bieten teilweise direkt die Beratung an. Teilweise senden wir sie einfach auch an offizielle oder an andere Stellen, die wir nicht abdecken können. Also machen eine Weitervermittlung. Wir haben unser Reach. Und das ist krass. Da sammeln wir jährlich Tausende Euro und können somit wirklich finanziellen Unterschied machen in verschiedensten Projekten, wie zum Beispiel Aktion für verfolgte Christen, aber auch kleinere Projekte bei uns, also ganz unterschiedlich, wo wir da einen Unterschied machen können. Und was man gar nicht in Zahlen wirklich auch lesen kann oder sehen kann, wir bieten auch sehr viel praktische Hilfe an. Also ich kann mich erinnern, schon in der Vergangenheit, wenn zum Beispiel eine Mama ein Kind bekommen hat, dann haben wir meistens so am Anfang, wenn sie ganz frisch nach Hause gekommen sind, Unterstützung angeboten mit, dass wir was kochen, dass wir für sie beten als Family, dass wir vielleicht auch mal vorbeikommen und im Haus helfen. Wir haben vor kurzem auch eine Person, die eine OP vor sich hatte, unterstützt, dass wir für sie einkaufen gegangen sind, dass wir für sie gebetet haben. Und da habe ich echt einfach, da war ich selber involviert und habe einfach Leute gefragt, hey, kannst du bitte helfen? Und so viele haben gesagt, ja, passt, mach ich. Und hatten so ein krass großzügiges Herz. Und man könnte noch so viel mehr tun. Und wir versuchen auch unser Bestmögliches als Leitungsteam wirklich zu planen, hey, wo ist gerade unser Calling? Wo sollen wir reingeben? Weil man kann nicht überall helfen. Aber wieso Gott zu fragen, hey, leite uns und führe uns und sagt uns, sollen wir da was machen und wie viel? Sollen wir da was machen und wie viel? Und wir haben es wirklich auf dem Herzen, das noch mehr auszubauen, noch mehr Social Care auch anbieten zu können. Und wenn du einfach sagst, boah, da möchte ich helfen, dann komm doch gerne nachher auf mich zu oder schreib uns auf unsere Mailadresse, schreib uns, dass du helfen möchtest. Und an der Stelle auch noch mal kurz, wenn du Hilfe brauchst, da haben wir auf unserer Homepage sogar ganz viele unterschiedliche Formulare, die du ausfüllen kannst. Und wir uns dann bei dir melden und dir gerne helfen. Wichtig aber bei all dem, okay, wir machen unseren sozialen Fußabdruck nicht abhängig nur von der Kirche, oder? Sondern wenn wir die Storys so hören, oder über Nehemia oder Jesus oder auch Amy McPherson, denken wir schnell, ich soll da auch sowas machen? Niemals. Ich kann doch nicht mal einen IKEA-Schrank aufbauen, ohne fünfmal die Anleitung zu lesen und danach steht da so. Wie soll ich was helfen? Wie soll ich eine Mauer bauen oder Menschen versorgen mit Essen, was auch immer. Und so, okay, was kommt da in uns hoch, oder wenn wir denken, dass wir einen Unterschied machen sollen? Manchmal löst es nämlich schon Widerstand aus, oder wenn ich dann eben klassisch, ich weiß, das ist ein klassisches Beispiel, wenn ich einen Obdachlosen sehe auf der Straße, dann gehe ich schon manchmal so vorbei. Dann kommen Gedanken in mir hoch und ich nehme mal an, dass das auch von einem von euch auch zutrifft. Und es gibt mehrere Gründe, warum wir nichts gegen Ungerechtigkeit tun oder eben Gedanken, die hochkommen, wie ich habe zu wenig Zeit, zu wenig Geld, ich habe zu wenig Kraft, ich diene ja schon am Sonntag. Was soll ich da unter der Woche noch tun, oder? Oder das ist nicht mein Problem. Das hat doch mit mir persönlich nichts zu tun. Oder Gedanken wie, ich kann ja nicht allen helfen. Ich meine, kann nichts tun. Weil, wenn wir das glauben, so, ich kann nichts tun, das löst in uns aus, dass wir ziehen uns zurück, oder? Weil wir setzen uns dann hin und denken, ja, kann ja nichts tun, das geht nicht. Und wir sagen, das ist zu viel, ich bin zu klein, ich kann eh nichts tun. Und wenn wir uns zurückziehen, werden, weil wir glauben, wir können nichts tun. Irgendwann verhärtet sich dann auch unser Herz, weil irgendwo müssen wir dann abgestumpft sein, weil sonst würden wir es ja immer noch alles sehen. Aber irgendwo verhärten wir unser Herz, dass es gar nicht erst wirklich durchdringt. Und die Lüge, du könntest nichts tun, die sehen wir so oft in der Bibel. Leute, die berufen waren und sich gefühlt haben, ach, ich kann das nicht. Gott hat trotzdem was durch sie gemacht. Aber wir sehen da einen Mose, der gesagt hat, ich kann doch nicht reden, ich kann doch nicht die Menschen anführen, ich kann doch nicht vor den Pharao gehen. Gott hat ihn trotzdem gebraucht. Jeremia, der gesagt hat, ich bin zu jung, keine Chance, die hören sowieso nicht auf mich, ich bin viel zu jung. Gott hat ihn trotzdem gebraucht. Oder auch Jona, wo gesagt hat, boah, das kann ich nicht tun, das will ich nicht tun, das ist nicht mein Problem. Wo er trotzdem verwendet hat, Gott, und hat ihn trotzdem gebraucht. Nehemia hätte auch sagen können, boah, das ist nicht mein Problem. Ich bin schon für den Mauerbau zuständig, aber das ist nicht mein Problem. Und Gott hat ihn gebraucht und hat wirklich auch versorgt und mit all dem, was er braucht, und hat durch ihn gewirkt. Und auch Jesus hat uns so viel vorgelebt. Er ging hin zu den Leuten, die niemand gesehen hat. Zu den Leuten, die wirklich am Rande der Gesellschaft standen und die alle anderen nervig fanden. Die wirklich am Rande waren. Und er war für jeden und da und ist auch jetzt noch für jeden da. Und wenn Jesus so die Leute fragt, wer ist für dich ein Nächster gewesen? Dann einfach so die Frage, würden sie deinen Namen nennen? Ich habe jetzt nochmal die Beispiele von vorhin in dem Video und einfach mal einen Namen eingeführt. Würden sie deinen Namen sagen?
Ich habe meinem Chef gesagt, dass mir das zu viel wird und er hat nur gelacht. Doch mein Arbeitskollege Andi, er steht für mich ein.
Ich bin obdachlos. Doch Philipp hat sich zu mir gesetzt und mit mir gesprochen. Er kennt meinen Namen.
Ich bin depressiv. Sie nennen mich faul. Doch Birgit sagt mir immer wieder, dass ich wertvoll und geliebt bin.
Würden Sie deinen Namen sagen? Gott sucht keine Superhelden. Er sucht dich und mich. Und er will durch uns wirken, durch uns was bewegen. Er will, dass wir das wirklich leben. Dass wir wirklich es in unser Herz lassen. Sehen, dass wir es in unser Herz lassen, dass wir wirklich was ändern und dass wir es leben. Und ich stehe jetzt schon seit einer Weile auf dieser Bühne und dann sehe ich immer Anne. Ich habe dir nichts gesagt, aber liebe Anne, sie übersetzt immer wieder für die Gehörlosen und das hat einen Namen, oder? Anne hat einen Namen, weil sie macht einen wunderbaren Job. Sie sieht die Not und macht einen Job, damit ihr alle hören könnt oder einfach auch mitbekommt, was hier in der Message passiert. Sie macht das. Ja, Riesenapplaus für Anne. Danke dir, Anne. Weil sie sieht wirklich die Not und macht was. Und das können wir auch sein. Das können wir auch sein in unserem Leben. Die Band kann gerne hochkommen und mich begleiten. Und es kommt nicht darauf an, ob du viel oder wenig hast. Es kommt auf Gott darauf an. Den Punkt möchte ich wirklich nochmal bringen und Raffi hat ihn so gut schon in der Kollektenansage gebracht, weil es kommt eben nicht darauf an, was du bringst und was du gibst, sondern es kommt auch auf das Kleine darauf an und dann kann Gott ein Wunder daraus machen. Und so die provokante Frage, hey, wie viele Wunder hast du in deinem Leben schon verpasst, die Gott durch dich machen wollte, weil du es nicht gesehen hast? Und eben da rede ich zu mir auch. Ich weiß, Gott hat einen Plan, er macht dann meistens durch eine andere Person das Wunder, aber er könnte es auch durch dich und durch mich machen. Und wie viel verpassen wir, weil wir einfach nicht sehen, weil wir einfach nicht ready sind oder einfach nicht glauben auch, dass das, was wir haben, dass Gott das wirklich gebrauchen kann. Und wo wir einfach auch die Lüge glauben, dass wir nichts tun können. Jesus hat dieses Wunder mit 5 Broten und 2 Fischen gemacht und Riesenmenschenmenge mit Essen versorgt. Er macht auch ein Wunder mit dem, was du zu bieten hast. Und lass die Lüge los, du kannst nichts tun. Und auch in dem, wo du schon bist, Gott kann noch mehr durch dich tun. Dort, wo du schon hilfst, weil ich weiß, ich kenne euch ja, ich weiß, ihr helft Leuten, ich weiß, ihr schenkt Leuten ein offenes Ohr, ihr seht Nöte, ihr begegnet ihnen, das weiß ich. Und doch möchte ich euch auch zusprechen, Gott kann noch mehr durch euch tun. Lasst uns glauben, dass er das tun kann, dass er uns gibt, was wir brauchen, dass Gott uns auch Leichtigkeit in dem Thema gibt und nicht es immer so schwer ist, boah, jetzt sollte ich noch dem helfen und ich sehe das, aber eigentlich habe ich keine Zeit. Dass Gott uns Leichtigkeit in dem gibt, weil wir es durch ihn durchmachen. Und willst du diese Wunder erleben? Willst du sein Werkzeug sein? Oder willst du in dem Sessel sitzen bleiben und es dir gemütlich machen und zuschauen, wie all die anderen das machen? Ich möchte dich wirklich herausfordern, in dem Sinne einfach wirklich bewusst aufzustehen. Dort, wo du bist. Dort, wo Gott dich ruft, weil er hat für jeden einen anderen Plan. Und Ich möchte es nochmal wiederholen. Wir können uns ja nicht verdienen, was Jesus für uns gemacht hat. Dass er für uns die Gerechtigkeit ist, dass er für uns ewiges Leben schenkt. Das können wir nicht verdienen. Das schenkt er uns einfach bedingungslos. Und er braucht unsere Taten nicht, dass wir es verdienen müssen. Also wir müssen nichts tun. Warum rede ich dann darüber, dass wir was tun sollen? Wenn ich jetzt mir widerspreche und sage, ja, laut Jesus müssten wir nichts tun. Weil durch das, wenn wir das Geschenk annehmen, was Jesus für uns tut in unser Herzen, dann ist die logische Antwort darauf, und jetzt, was soll ich jetzt tun, ist, dass wir es zurückgeben. Dass wir das einsetzen, was Gott in unserem Leben gemacht hat, dass wir das einsetzen, dass wir ein Licht sind in unserem Umfeld, dass wir das einfach weitergeben. Diese Hoffnung und all das, was er uns gibt, all das, wo er uns rausholt aus seiner Not, dass wir das weitergeben und anderen Leuten dienen. Das ist die logische Antwort darauf. Und das Krasse ist, Gott hat schon so viel auch in meinem Herzen geheilt, weil ich anderen gedient habe. Gott gibt mir so viel zurück und erfüllt mein Herz so krass, wenn ich anderen diene. Er heilt, weil ich genau das mache, weil ich teilweise die Not sehe, dann sie fühle, weil ich es versuche wirklich zu ändern und weil ich es versuche zu leben. Ich schaff's nicht immer, Gott ist gnädig, aber es hilft, dass mein Herz auch geheilt wird und ich anderen helfen kann. Und ich hatte in meinem Kopf so ein Bild von so einem Raum voll mit Geschenken. Wunderbare Geschenke. Sie stapelten sich überall, oder? Ich habe euch auch ein Geschenk mitgebracht. Sie haben sich wirklich überall gestapelt. Und dann habe ich Gott so gefragt, ja, was ist jetzt mit diesem Raum voller Geschenke? Was hast du da drin, oder? Für wen sind die? Und Gott hat wie so gesagt, das sind all die Dinge, die Gott durch uns als Kirche und durch dich persönlich machen will, wie er Menschen beschenken will, all die Dinge, die mit Gesten der Liebe, mit Ermutigung, mit Taten der Barmherzigkeit, mit Vergebung, mit Umarmungen, mit Einladungen zum Essen, mit Gebeten und mit all dem, was Gott einfach die Leute beschenken möchte durch dich und durch uns als Kirche. Und das Krasse ist, er braucht uns, dass wir diese Geschenke verteilen, dass die Geschenke nicht in diesem Raum bleiben, sondern dass sie verteilt werden. Und er braucht dich und mich. Und ich möchte dich da wirklich auch herausfordern. Und ich habe mir was Kleines überlegt. Ich habe so Karten ausgedruckt mit verschiedenen Ideen, was man machen könnte, was für Geschenke das sein könnten. Und ich habe links und rechts einen Tisch, da sind kleine Kärtchen und da stehen unterschiedliche Sachen drauf, wie du wirklich praktisch werden kannst. Und ich habe mir selber eine Karte gezogen, wo drauf steht: Besuche eine ältere Person in deinem Umfeld und leiste ihr ein wenig Gesellschaft. Und das werde ich machen. Ich versuche es diese Woche zu machen, vielleicht auch erst nächste Woche, aber das werde ich tun. Und ich möchte dich ermutigen, zieh eine Karte und mach in dem Kleinen einen Unterschied. Und auch online, überleg dir einfach was, frag Gott, was du tun sollst. Und mach's dann. Und ich möchte jetzt gerne noch mit uns beten und lass uns doch dazu aufstehen. Gott, ich danke dir, dass du mit dem Kleinen, was wir dir geben, Großes vollbringst. Ich habe den Glauben, dass du unsere 5 Brote und 2 Fische, die wir dir haben und dir entgegenstrecken, dass du die verwendest, um Wunder zu wirken, dass du die verwendest, um Nöten zu begegnen, dass du die verwendest, um ein Lächeln auf Gesichter zu zaubern, die schon lange nicht mehr lächeln. Dass du unsere 5 Brote und 2 Fische wirklich verwendest, um Durchbrüche zu erlangen, um Menschen zu heilen, wo sie zerbrochen sind. Gott, wir glauben das und wir bitten dich, dass du uns verwendest. Mach unsere Herzen ready dafür. Nimm du Verhärtungen weg, wo wir Verhärtungen haben, wo wir es gar nicht mehr sehen. Nimm du das weg und schenk uns ein neues Herz, voll mit Liebe, voll dem, was du uns geben möchtest, dass wir das weitergeben können. Gott, ich danke dir, dass du gnädig mit uns bist, dass du uns gebrauchst, dass du einen Unterschied durch uns machst in dieser Welt. Gott, ich bitte dich, dass mit all dem, was wir tun, dass wir wirklich einfach dein Reich bauen, dass dein Wille kommt. Amen.